Welchen Schwerpunkt setzen Sie in Ihrer Tätigkeit und warum?
Ja, also bei uns ist es so, wir waren 4 Monate in Ecuador, in Quito, und haben da also in einem Waisenkinderheim und einem Straßenkinderprojekt gearbeitet und vor Ort nachhaltige Arbeit zu leisten. Gestaltet sich also in der Regel, gerade wenn man Volontäreinsätze macht, die nicht über 4 Monate hinausgehen, als schwierig. Nachhaltigkeit hat ja auch was mit langfristigen Wirkungen zu tun. Für uns ist Nachhaltigkeit eigentlich vor allem realisierbar, indem wir hier, wo wir jetzt einmal zurückgekommen sind, weitergeben, was wir in Quito in Ecuador erlebt haben. Und insofern auch die Leute anregen, darüber nachzudenken, was draußen in der Welt passiert. Also Nachhaltigkeit ist für uns die Arbeit, die wir hier leisten, im größten Sinne.
Frau Schirk, Sie waren mit Herrn Guillaume zusammen dort?
Ja, ich war auch da. Wir waren ungefähr im selben Zeitraum da. Und wir haben also in beiden Projekten zusammengearbeitet. Jeweils 2 bzw. 3 Tage die Woche da gewesen. Und allein schon daher, da wir auch in 2 verschiedenen Projekten waren, erschwert sich das mit der Nachhaltigkeit vor Ort gleich noch einmal mehr. Denn bis diese Kinder da einen kennenlernen und bis die einen als halbwegs wichtige oder ansprechbare Person in ihrem Umkreis wahrnehmen, das allein dauert schon einige Zeit. Und deshalb richtet sich die Nachhaltigkeit wirklich eigentlich eher an die Arbeit hier, indem wir eben, wie zum Beispiel, Vorträge halten und Schülern, die ins Ausland wollen, Studenten oder anderen interessierten Bürgern einfach eher so ein bisschen erzählen, wie es da ist, warum es sich lohnt, dahin zu gehen. Und das ist eigentlich die nachhaltige Arbeit, weil hier die Leute behalten das doch wesentlich länger im Kopf, als unsere kleinen Aktionen, die Kinder in Quito im Kopf behalten.
Können Sie kurz nochmal beschreiben, wie Sie dorthin gekommen sind?
Ja, also nach Lateinamerika speziell war es so, dass ich immer schon mal gerne dahin wollte, weil ich die Sprache sehr schön finde, weil es weit weg, daher einfach auch eine völlig andere Kultur ist. Ecuador hat sich eigentlich aus verschiedenen Dingen ergeben. Einerseits ist das Spanisch da sehr gut verständlich und man braucht nicht Jahre, um da reinzukommen und die Leute gut zu verstehen. Es ist kein allzu großes Land. Man kann es durch ein bisschen Reisen eher kennenlernen als ein Land wie Brasilien oder Argentinien. Und
eins der wichtigen Argumente war für uns schlichtweg, dass wir mit einer Organisation gefahren sind, die für dieses Land keine Spanischkenntnisse voraussetzte, was für mich ganz wichtig war, weil ich also, als ich losgefahren bin, kein Wort Spanisch gesprochen habe. Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich Französisch-Muttersprachler bin und konnte es mir dann über die Französischkenntnisse relativ schnell aneignen, das Spanisch. Aber letztendlich war auch das ein ausschlaggebender Grund.
Auf jeden Fall.
Und das war dann sehr schnell, also die Entscheidung ist sehr schnell gefallen, dass es dann Ecuador würde.
Wie war das bei Ihnen, Frau Schirk? Hatten Sie schon Spanischkenntnisse?
Ich hatte schon Spanischkenntnisse. Ich hatte in der Schule 2,5 Jahre Spanisch gehabt. Habe trotzdem vor Ort noch einen Spanischkurs gemacht, weil es einfach jedes Land doch so seine eigenen Wörter noch zum Spanisch an sich hat. Ich habe ja in der Schule das Castellano, also das Spanisch, was man in Spanien, in Madrid spricht, gelernt. Das unterscheidet sich natürlich schon nochmal, auch wenn es in Ecuador sehr leicht verständlich ist, was die Sprache, die Menschen dort sprechen. Und was das Interessante war, dass wir in einer Sprachschule waren, wo zum Teil auch Quichua-Stämmige unterrichtet haben. Das heißt also, also Leute, die von den indigenen Völkern dort abstammen, und so einen Lehrer hatte ich. Und der konnte mir dann, nachdem ich die Basissachen alle konnte, auch sehr viel über die indigene Kultur dort erzählen. Und das ist natürlich nochmal ein Wissen, was da ungemein hilft, um auch so ein bisschen die Gesellschaft zu verstehen, weil zum Beispiel die indigenen Völker da auch sehr unterdrückt werden. Und das war einfach sehr nett nochmal zu erfahren.
Für wen ist es interessant, sozusagen sich auf eine solche Freiwilligenstelle zu bewerben? Was denken Sie, was sind sozusagen die Zielgruppen dieser Maßnahmen? Für wen kommt das in Frage? Sind das vor allen Dingen Schulabgänger oder an wen richtet sich das?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, insgesamt kann man es zusammenfassen mit Leuten, die sich dafür interessieren, soziale Arbeit zu leisten. Bei uns speziell war es ja ausschließlich soziale Arbeit. Wir haben jetzt nicht irgendwie einen ökologischen Dienst da oder so abgeleistet. Soziale Arbeit und dann ist es halt aus praktikablen Gründen einfach so, dass viele junge Leute hinfahren. Also nach dem Abitur oder während des Studiums, wenn sich einer irgendwie ein Semester frei nimmt. Was aber nicht heißen soll, dass da keine älteren Teilnehmer mitfahren. Also wir hatten durchaus Leute da, die waren 30, 35 Jahre alt und auch älter. Es gibt Leute, die machen sowas nach der Rente. Also da kann man jetzt nicht so das Alter angeben, wo sich's lohnen würde oder wo es besonders gut wäre, hinzufahren. Das Wichtige ist, dass das Interesse da ist. Und ich denke, eine gewisse realistische Einschätzung der Dinge ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Also man macht in 4 Monaten, verbringt man da keine Wunder. Und es gibt also leider Leute, der Idealismus ist natürlich immer dabei, aber viele Leute sind dann auch sehr schnell frustriert, wenn sie dann merken, oh, ich komme hier an und kann jetzt nicht auf einmal die Welt retten. Insofern ist es halt von Person zu Person auch unterschiedlich, welches Alter sich da empfehlen würde ich jetzt mal sagen. Also,
Sie haben es eben schon gesagt, man kann da keine Wunder vollbringen. Haben Sie ganz konkrete Tipps, wie man sich im Alltag nachhaltig verhalten kann?
Also was dort den Alltag angeht, ist natürlich erstmal schwierig, weil man sich generell erstmal an die Kulturen gewöhnen muss. Es ist schon irgendwo ein Kulturschock, wenn man da auf einmal weit weg von zu Hause sitzt. Und vor allen Dingen, wenn man, ich sag mal, noch nicht so viel Lebenserfahrung hat, noch nicht so alt ist, muss man sich erstmal daran gewöhnen. Aber da fallen einem sofort Missstände auf und da nachhaltig sich zu verhalten, ist leichter gesagt als getan. Man kann versuchen, gerade was Lebensmittelsachen angeht, die Produkte dort von der einfachen Bevölkerung zu kaufen, nicht in die teuren Supermärkte gehen, europäische Produkte kaufen, die man irgendwie auch hier zu Hause kriegt, sondern vielleicht versuchen, die Eigenheiten des Landes so ein bisschen zu entdecken und das zu nutzen. Zumal natürlich gerade da vor Ort die Preise absolut nicht mit denen zu vergleichen sind, wie sie hier sind. Also da kriegt man die Ananas halt für 30 Centavos, die kostet hier 4 Euro. Und da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber mit der Zeit fallen einem schon Dinge auf, wo man sich irgendwie falsch bei fühlt, wenn man sie macht, weil man einfach merkt, von dem Geld, was ich hier ausgebe, kommt bei dem Produzenten, bei dem Bauer, der die Ananas erntet, kommt bei dem quasi nichts an. Oder wo ich merke, doch, da kriegt er doch einen Anteil von und damit ist ihm geholfen, wenn ich das kaufe.
Ja, oder auch schlichtweg während der Arbeit. Ich meine, wir haben also beide unter anderem auch Sprachenunterricht dann dort gegeben vor Ort, in Englisch vor allem. Ich habe Englisch und Mathe ein bisschen unterrichtet.
Ich auch.
Stärk war das genauso. Und man ist doch sehr schnell, fällt man dann doch aus allen Wolken, wenn man merkt, wie wenig eigentlich hängen bleibt. Ich spreche da jetzt vielleicht dem einen oder anderen Lehrer auch aus der Seele, aber wenn man 5 Tage lang dann immer wieder versucht, dasselbe einfache mathematische Problem mit den Kids durchzuarbeiten und am 6. Tag lässt man sie dann mal selber machen und man merkt, es ist einfach gar nichts hängen geblieben. Einfach auch, weil die Grundkenntnisse völlig fehlen. Es ist ein unheimlich schlechtes Bildungssystem in Ecuador. Dann ist das schon, ja, frustrierend will ich es nicht nennen, aber man ist desillusioniert.
Herzlichen Dank.